Sudden Dice spielt heute mal wieder gar nichts. Einen zauberhaften guten Abend. Ich freue mich wahnsinnig, mal wieder eine unserer beliebten Meta-Episoden rauszuhauen. Und ja, ich muss mir den Vorwurf gefallen lassen, dass wir in letzter Zeit fast mehr Meta-Episoden als Spielrunden raushauen. Ich gelobe Besserung, aber nicht viel. Wir haben heute eine Meta-Episode zum Thema Sounddesign im Hörspiel-Rollenspiel oder in der Erzählgeschichte. Und wir haben mehrere wundervolle Gäste da. Wir haben uns überlegt, dass wir zur Vorstellung, Darstellung der Leute einfach mal gucken. Vielleicht kann ja jede und jeder mal so einen Einspieler produzieren. Und das ist überhaupt nicht eskaliert. So, Einspieler soll vorbereitet werden. Was haben wir denn da? Marktplatz. Leute, das ist kein Problem. Da machen wir noch das dazu, das dazu. Das ein bisschen, ja, sieht gut aus. So, was haben wir da noch? Die Königin hält eine Rede zur Hinrichtung. Okay.
Ich biete euch ihren Tod.
Wow.
Als heilsame Salbe gegen den Hass und das Leid. Peter, walte deines Amtes.
Wie geht's denn weiter? Vampire?
Blutsauger? Hey, Moment!
Kampfroboter? Kinder, habt ihr wieder auf dem Zettel rumgeschmiert? Ja, so hat es sich begeben. So wurde es aufgezeichnet. Dann haben wir jemanden, die kann sich vielleicht direkt mal selbst vorstellen.
Hallo, ich bin Anna und einige von euch kennen mich vielleicht als Amber Watson von
Brooks Vermächtnis.
Für manche unserer Podcast-Episoden habe ich das Sounddesign übernommen und ich frage mich gerade, warum ist das hier jetzt so leise? Das verstehe ich nicht. Ah, okay. Okay, ich glaube, ich hab's. Nee. Jetzt höre ich. Jetzt ist nur noch links. Hä? Ah, ich glaube, hier hat der falsche Envelope noch. Oh nein, bitte nicht. Wo ist denn jetzt der Sound, den ich eben noch... Den hatte ich doch eben schon rausgesucht, verdammt.
Aufmachen, Sounddesign, Polizei. Öffnen Sie sofort die Tür.
Nein, nein, nein. Die Folge muss doch heute raus.
Durchladen, Männer.
Ich gehe nie wieder zurück ins Sounddesign-Gefängnis. Ihr kriegt mich niemals lebend.
Ich gehe nie wieder zurück ins Sounddesign-Gefängnis. Wie kommt in meinen festen Sprachschatz? Ich feiere das so hart ab. Außerdem zu Gast haben wir noch den Robin. Robin, woher kennt man dich denn?
Woher man mich kennt? Naja, vielleicht unternehmen wir mal eine kleine Reise.
Alexander!
Lassen Sie sich von mir verzaubern und in die Sphären des Mystischen entführen. Folgen Sie mir und ich nehme Sie mit auf meine magischen Reisen, die mich von Münster in die Welt und wieder zurückbrachten.
Finsternis, absolute Finsternis.
Hallo? Hallo, kann ich jemand hören?
Das ist das nicht mein.
Wir können uns die Situation aus Zeugenberichten gut vorstellen. Bockend und scheppernd kriecht der metallene Aufzug nach unten. Vor dem Gitter, das die 3x3 Meter große Kabine umgibt, zieht grau-schwarzer Fels vorbei.
Los doch! Ich weiß, ihr liebt die alten Bücher, aber wir müssen jetzt gehen. Sie sind fast da. Der Pestdorf ist schon in den Gängen.
Die Bücher. Du musst die Bücher retten. Hier, dieses und dieses und dies hier auch noch.
Was?
Trag die Geschichten weiter. Vergiss die Reihenfolge nicht. Denk an die Reihenfolge. Die Zwölfe mögen dich beschützen.
Aber...
Ja, und Daher kennt man mich. Ich mache Sounddesigns für das Hörspiellabel Klappkatapult und ganz besonders den Heldenpicknick-Podcast.
Der Heldenpicknick-Podcast hier ja schon bekannt und genannt. Du musst mir irgendwann mal erzählen, was es mit dieser Geschichte auf sich hat, von Münster in die Welt und zurück. Und wir haben noch einen vierten Gast. Und zwar, das ist der Tim. Und ich lasse ihn mal für sich selbst sprechen.
Ich bin Joey, Ihr Service-Dienstleister.
Hier als größte Attraktion des Magmas Bimo Abenteuerland.
Messieurs, Dames, herzlich willkommen bei unserer Stadtrundfahrt Paris, je t'aime.
Ja, was das war, könnt ihr selbst rausfinden.
Erschreckend viel davon habe ich tatsächlich erkannt. Ich glaube, mit Tims Arbeit bin ich das erste Mal in Kontakt gekommen. Damals, als du noch für Puerto Partida da tätig warst. Und das war das erste Mal, wo man als Kandidat, wenn man mitspielt in diesem Spiel, auf die Geräusche schon live auf einen einprasseln bekommt. Das hat mich hart beeindruckt. Ja, ich bin so froh und dankbar, dass ihr da seid. Und wir haben ja immer so ein bisschen die oberste Prämisse bei diesen Meta-Episoden, dass wir die Leute eher interessieren als beeindrucken wollen. Ich weiß nicht, findet ihr, wir sind auf einem guten Weg dahin, oder?
Ja, also ich glaube nicht, dass ich mit meinem Einspiel zu viele Leute beeindruckt habe, von daher würde ich sagen, ja.
Ach doch, ich finde ihn fantastisch.
Ja, also ich lache mich immer noch komplett tot darüber, aber ja, also ich hoffe, es geht den anderen auch so.
Ja, das ist ja eine Sache, die kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Also wenn man irgendwie am Rechner sitzt und mit Sounddesign arbeitet, dann unterscheidet sich das so ein bisschen davon, wie andere Leute wirken, wenn sie vor dem Rechner sitzen.
Auf jeden Fall.
Also das wird ja euch wahrscheinlich auch so gegangen sein, dass ihr oft dann so klick, klickedi klick, Mikrofonarm ranziehen, Mikrofonarm wieder weg. Aber das habe ich jetzt gebraucht für die Nachwelt. Ja, abgesehen von Tim kann man sagen, das sind wirklich Rollenspiel-Podcasts, also Leute, die sich dabei aufnehmen, während sie so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel spielen und das dann halt ohrengefälliger machen. Wobei, Tim, du hast das ja im Prinzip gemacht, bloß die Würfel fielen weg in dem Fall, weil das halt so ein mehr erzählungsbasiertes als regelbasiertes System war.
Ja, also so halb. Es ist eigentlich, ich habe halt die Vorproduktion gemacht für das, was dann in der Live-Show dann abgespielt wurde. Damit hatte ich dann wenig zu tun und bin auch ganz froh, dass ich das nicht live machen musste.
Ja, aber ist auf jeden Fall dein Stempel da hinterlassen. Okay, jetzt wissen wir, wer ihr seid und woher man euch kennt oder genauer gesagt, wo man euch schon mal gehört habt. Sounddesign ist ja ein Begriff, von dem zumindest ich Schwierigkeiten habe, den zu definieren bzw. abzugrenzen. Also in der einfachsten Definition, Sounddesign ist alles, was man am Ende hören kann. Kein ja, Widerspruch? Achso, ja.
Ich wollte gerade sagen, ich fühle mich jetzt so in der Uni, definiere bitte das und das. Oh Gott. Aber ja, also wenn ich jetzt das mal aus meinem Verständnis sage, würde ich es genauso sehen. Also Sounddesign war für mich immer das, was ja, dann sozusagen am Ende in der fertigen Podcast-Episode eben alles drin ist, was in unserem Fall, also von Brooks Vermächtnis, dann ja wirklich alles bis auf unsere Stimme war sozusagen, wurde dann da ja noch im Nachhinein hinzugefügt.
Ich habe irgendwann mal, es gibt einen Film, dessen Name mir jetzt natürlich spontan entfallen ist, aber sinngemäß, das ist so eine wahnsinnig komplizierte Zeitreise-Geschichte, wo man versteht den Film auch nicht, wenn man nicht hinterher die 13 Seiten Wiki liest, wer wann wo implizit was getan hat, was aber gar nicht erwähnt wird.
Primer.
Und Primer, genau.
Primer.
Der ist das.
Primer.
Und dieser Film ist so ein Full-Feature-Length, also irgendwie, keine Ahnung, Stunde 20 oder so. Und der ist prominent dafür geworden, dass er, glaube ich, mit irgendwie 20.000, 30.000 Euro Budget gedreht wurde. Die haben nämlich einfach nur die Kamera draufgehalten, alles verwendet, was sie genommen haben, und da ist auch mit dem Sound nichts passiert. Das ist quasi die Antithese. So kann man sich einen Film anhören, wenn der nichts mit Sounddesign zu tun hat. Aber ansonsten, wir machen ja wahrscheinlich vielleicht auch nur für mich gesprochen, nicht wirklich alles, was in den Bereich Soundeffekt reinfällt oder teilweise auch Sachen, die traditionell eigentlich nicht so richtig reinfallen. Der Podcast ist ja nun mal mehr wie so ein Hörspiel als, was soll ich das sagen? Du kommst im Film damit durch, dass du irgendeinen Effekt da reinsetzt, weil die Leute ja sehen, was passiert. Das klappt im Hörspiel aus Erfahrung nur bedingt. Also was wir wahrscheinlich alle machen, ist der Begriff Ambience oder Soundscape. Ich warte immer noch auf den Widerspruch, dass das nicht dasselbe ist. Oh, ich bin froh und glücklich. Also ich kann euch nur sagen, also Leute, die länger mit mir irgendwie aufnehmen, sind stark dafür, dass man mir regelmäßig widersprechen und mich korrigieren muss, weil sonst habe ich einen beeindruckenden Sprechanteil. Soundscape ist für mich das, was Leute in einer Szene, also was die Charaktere in einer Szene selber hören würden, wenn sie da drin wären.
Ich stimme zu.
Das finde ich, hast du schön gesagt, ja. Das ist gehört aber, glaube ich, noch ein bisschen was mehr dazu, was suggeriert, was vielleicht jemand, der so von Metablick draufschaut, vielleicht noch fühlt.
Okay.
Also im Sinne von, es gibt ja auch die klassischen Horrorgeräusche oder Horroratmos, die ja typischerweise, also man ist in einem dunklen Keller und man hört, dass es gefährlich wird. Aber die Person, die davon betroffen ist, hört das ziemlich sicher nicht, sondern fühlt das vielleicht innerlich. Also es ist so dieser, so ein bisschen so was Synästhetisches, dass eigentlich das Gefühl in Sound übersetzt wird.
So dieses Klassische im Horrorfilm, hast du das manchmal, dass du irgendwie so also den überbetonten Herzschlag der Leute vielleicht in der Szene hörst.
Genau.
Wäre für mich aber auch tatsächlich gar nicht Soundscape. Also ich unterteile das mal so in drei Sachen. Also wenn ich ein Foto davon machen würde, was könnte ich anhand des Fotos einfach akustisch mir wieder erschließen? Also wenn ich sehe, da ist irgendwie, keine Ahnung, ein Fischhändler, da sehe ich Wellen ans Ufer schwappen oder sowas. Das wäre für mich Soundscape. Dann gibt es für mich das, was ich falsch als Foley bezeichne. Also welche Geräusche verursachen die Charaktere in der Szene? Sei das also mit dem Hammer gegen die Tür hauen oder je nachdem, wie hart und weit man das treiben will, dann auch so, wieso raschelt der Stoff eigentlich nicht, wenn ich mich bewege? Und zu guter Letzt habe ich hier Sound Effects. Das wäre dann in meiner Lesart genau das, was du sagst. Also dieses bedrohliche dum 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 oder sowas in der Art. Also ich habe versucht, ich versuche ja immer vorher alles vorzubereiten und ich das eskaliert hart. Ich habe nirgendwo zwei Quellen im Netz gefunden, die sich irgendwie einig wurden, was welcher Begriff jetzt eigentlich wirklich kennzeichnet. Und das war doch gar nicht bei Musik.
Ja, die Musik ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ich würde eher, ich sehe das Ganze immer so, du hast so Action-Sounds, also die halt eine Handlung suggerieren, die wichtig sind, um zu zeigen, da passiert jetzt gerade was. Also beispielsweise eine Explosion oder auch in so ein Humorgeräusch, jemand rutscht irgendwo runter, dann hört man so wii oder sowas. Denn Foley ist, glaube ich, mehr so, das macht die Handlung im Bild halt realistisch. Das ist gerade das Rascheln oder Schritte oder irgendwie Klappern von irgendwas, was auf dem Tisch steht. Und dann hast du halt eben die Atmo, das ist mehr so das Raumgefühl. Also damit ist eigentlich das Bühnenbild, in dem du unterwegs bist. Aber ich weiß, wie sehen das die anderen? Oder wie hören das die anderen?
Ja, gehe ich im Großen und Ganzen eigentlich mit. Also Ambience und Soundscape benutze ich relativ synonym, weil es für mich eben, wie du schon gerade gesagt hast, so dieses Szenenbild ist, in dem die Szene spielt. Action-Sounds, Foley-Sounds oder wie auch immer man sie dann nennen mag, also diese Einzelelemente, die wir auch gerade ja, oder wo wir uns gerade jetzt im Rollenspiel-Podcast auch vielleicht drauf fokussieren, vielleicht eher noch als sowas wie Schrittgeräusche, aber ich denke mal, da können wir gleich ja noch drüber sprechen. Also ich finde, es ist ein Riesenunterschied, ob ich ein volles Hörspiel mache oder eben eine Vertonung einer Pen-and-Paper-Runde. Und ja, diese Soundeffekte oder ich glaube, in der Fachsprache nennt man die Dinger nicht diegetische Sounds, also das, was die Leute nicht hören quasi, die in der Szene gerade sich befinden, was dann eben zum Beispiel eine Musik sein kann oder eben so eine bedrohliche Atmosphäre oder sowas. Wobei auch da finde ich wieder die Grenzen recht schwammig, weil es gibt bestimmte Formen von Musik, die fast schon in den Bereich Ambience oder Soundscape übergehen. Also das ist manchmal gar nicht so wirklich leicht zu trennen, was das jetzt überhaupt gerade ist.
Es gibt diesen Begriff von Singing Eyes. Es gibt ja derzeit hier Stand 2021 immer noch Eis an den Polen. Und dann gibt's Leute, die einfach ein Mikrofon da reinstemmen und das mal so ein paar Stunden einfach laufen lassen. Und du hörst dann halt wirklich das Geräusch von dem Eis. Und das ist wie so ein nicht biologischer Walgesang. Es ist total faszinierend, aber ich könnte das hier auch null einsortieren in diese Effects, Ambience oder nicht diegetische Sounds. Ich muss gestehen, ich bin leidlich gut darin, Soundscape zu bauen. Ich komme mit Musik und diesen Soundeffekts ich habe da kein Ohr für. Ich kann mir auch einfach in der Vorbereitung eine Liste machen von, okay, das ist irgendwie Metall auf Metall, das ist ein Wald, das ist eine Autobahn oder sonst irgendwas. Das kann ich alles wegspeichern, aber bedrohliches Grummeln kann ich einfach nicht kategorisieren. Für mich ist das jedes Mal wieder Neuland, mir was rauszusuchen, was da irgendwie ganz gut klingen würde.
Ich finde aber, das kann man auch tatsächlich so ein bisschen auf die anderen Bereiche übertragen. Also so ging es mir zumindest ganz häufig. Vor allem, wenn man in einem speziellen Setting spielt. Also in unserem Podcast spielte das ja zum Beispiel ganz oft irgendwie im viktorianischen London. Und da fand ich es allein schon bei den Ambient-Sounds immer total schwer, wenn ich da jetzt sowas gesucht habe wie Klassiker, Marketplace, City. Und man hört aber überall Autos fahren, Menschen sprechen oder auch was halt Musik angeht, ne? Also gerade wenn man sich noch nicht so eine kompakte Bibliothek, sage ich mal, zusammengesucht hat, wo man weiß, okay, den Sound oder die Musik nehme ich hierfür, die Musik kommt dafür, dann also kann man ja stundenlang darauf verwenden, den richtigen Ambient-Sound zu finden. Und das hat mich auf jeden Fall echt immer die allermeiste Zeit gekostet, wenn ich Sounddesign gemacht habe.
Das ist nicht nur bei dir so.
Beruhigend.
Vor einer Weile mal kam das Thema auf, bereits eingesprochene Jekyll and Hyde Hörspielgeschichte zu vertonen. Ja. Also, wie klingt denn London bei Nacht zu der Zeit? Das Einzige, was mir irgendwie einfiel, ich habe mir so eine komische britische Polizeipfeife besorgt und Big Ben. War da noch mehr? Schwierig.
Voll.
Und spielt auch hart mit Klischees, ist mir aufgefallen.
Ja, aber also muss man ja schon auch fast, weil man braucht ja irgendwie einen Punkt, an dem man ansetzen kann, ne, um überhaupt zu recherchieren. Und das sind ja dann leider meistens die Klischees.
Ja. Ja, es fehlt auch die visuelle Ebene, haben wir ja gerade schon gesagt. Und wenn ich keine visuelle Ebene habe, dann muss ich deutlich dicker auftragen mit den Sounds, mit den Ambiences und so weiter, damit die Zuhörerschaft versteht, was da eigentlich gerade abgeht. Weil ich sehe eben nicht jetzt, keine Ahnung, das nebelverhangene London bei Nacht, sondern ich muss es ja irgendwie greifbar machen, dass es eben jetzt London ist und nicht, keine Ahnung, irgendwo auf dem Land, irgendein Cottage oder so.
Und lustigerweise sind die echten Geräusche oft nicht, klingen nicht so, wie man sich's vorstellt. Ja.
Nee,
das ist dann
nicht.
Irgendwie auch irgendwie so ein Echo in einem Treppenhaus ist oft, dann hört man irgendwie gar nichts mehr, wenn man das so hochdrehen würde, wie das wirklich klingen würde.
Ich habe weite Teile meiner Kindheit damit verbracht, zu glauben, Pferde würden ganz anders klingen, als sie wirklich klingen. Weil ich mit diesen Italo-Western-Komödien aufgewachsen bin und ich, wenn ich mir das heute angucke, ich habe keine Ahnung, was die dann damals aufgenommen haben, aber das war kein Pferd. Oder auch irgendwie ein heißer Tipp, irgendwie ein Geier in der Wüste, kannst du vergessen, nimm keinen Geier, nimm einen Adler, der klingt genauso, weil das haben die damals auch verwendet. Wir haben ja im Rollenspiel auch noch diese bizarre Situation, wenn wir versuchen, eine Handlung akustisch abzubilden, haben wir in der Regel ja irgendwo eine Audiospur von einem Menschen, der sagt, ich öffne jetzt diese Kiste. Schmeißt man das raus und macht einfach so, oder passt man das parallel? Ich finde das total schwierig. Du hattest ja vorhin schon mal gesagt, dass Hörspiel und Rollenspiel zu vertonen irgendwie grundverschieden sind. Das macht's eigentlich viel einfacher für uns im Hörspiel. Das macht's eigentlich viel einfacher für uns im Rollenspiel. Weil wir gar nicht so eine Illusion einer Handlungspermanenz aufrechthalten müssen. Also wenn jetzt irgendwie der Ritter Balduin-Charakter sowas sagt wie ich ziehe mein Schwert und dann stehe ich da und irgendwie zwei Minuten später, nachdem andere dazwischen geredet haben, sagen, okay, also ich ziehe auf jeden Fall mein Schwert. Ja. Das funktioniert ja so in der Realität nicht. Von daher einfach mit großen Schritten drüber hinwegschreiten. Oder rausschneiden.
Ja, oder sich aussuchen, okay, wann kommt jetzt der Schwertsound?
Ja.
Da habe ich mich dann meistens einfach fürs zweite Mal entschieden, weil ich mir dachte, das haben die ZuhörerInnen jetzt eh schon vergessen, dass er das vor 2 Minuten schon mal gesagt hat.
Aber das ist halt so ein spannender, für mich war es so eine spannende Erkenntnis, als ich damals angefangen habe, diese Rollenspielrunden aufzuzeichnen. Und wir hatten am Anfang ja nicht wirklich den Anspruch, dass wir das möglichst nah an ein Hörspiel ranrücken wollten. Wir waren ja schon glücklich damit, dass wir das aufzeichnen und es klingt einfach wegen besserer Mikros und ein bisschen Audio-Foo, den man eh im Podcast immer schon gemacht hat, einfach besser als irgendwelche Runden, die sich mit 5 Mann an einen Tisch setzen, ein Mikrofon in die Mitte stellen und gucken, was passiert. Ich habe vergessen, wo der Satz anfing.
Ich glaube, also da gibt's noch so eine Zwischenebene bei den Hörspielen. Ich komme ja eher aus der Hörspielebene, die Hörspielebene, ja, die Hörspieldimension. Und das, wenn man dann ein Voiceover hat, hat man eigentlich einen ähnlichen Effekt, wie wenn jemand sagt, ja, ich öffne jetzt die Kiste, sondern heißt dann irgendwie eben die Tür öffnete sich und dann hört man vielleicht das Knarzen der Tür oder vielleicht lieber eben nicht, weil es wäre dann nochmal eins oben drauf gedrückt. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig abzuschätzen, was ist jetzt zu viel und was ist gerade gut genug.
Stimmt, das war aber auch tatsächlich das, wo ich vorhin mit dem Satz hin wollte, dass es für Menschen, die jetzt neu in das Thema reinsteigen, dass sowas vielleicht auch was für sie wäre, relativ einfach ist, weil man große Teile einfach wirklich übergehen kann. Ich kenne das von anderen Rollenspiel Aufzeichnungssituation, das meiste heutzutage ist ja Videoformat, dass die das Thema Audio-Nachbearbeitung oder Vorbereitung von Soundscripts oder sowas einfach mit dem Hintern nicht angucken, weil es einfach eine weitere Ebene der Bearbeitung ist und das ist ja bis dahin schon genug Aufwand. Die sind ja froh und dankbar, wenn das abgemischt ist, wenn das aufgezeichnet ist und sie dann einfach sagen können, so, hier, Upload, ich bin weg. Wenn einer nach mir versucht, soll weitersuchen.
Ja, fair enough, muss ich sagen. Aber also ich kann da jetzt ja so von unserer Community sprechen. Vielleicht stimmt ihr mir dazu. Also wir haben schon gemerkt, dass gerade das Sounddesign bei uns wirklich eigentlich für die positivste Resonanz immer gesorgt hat und dass uns immer wieder ZuhörerInnen geschrieben haben, wie toll sie es finden, dass die Folgen wirklich aufbereitet werden. Und eben wie ein Hörspiel eigentlich fast konsumiert werden können. Und das halt ja total der USP gegenüber solcher Videoaufzeichnungen oder anderer Podcasts ist.
Ja, absolut. Also diese Idee von Kopfkino kam bei uns auch ganz, ganz oft in den Einsendungen, dass es eben hieß, man kann sich das dann selbst vorstellen mit der Fantasie und ich sehe die Leute nicht, die irgendwo dann auf YouTube oder Twitch oder sowas sitzen, sondern ich habe mein eigenes Bild im Kopf und kann mir eben auch die Situation auf eine Art und Weise angeleitet durch die Sounds, aber ich kann sie mir halt selber vorstellen und das war auf jeden Fall was das Ganze nochmal krass aufgewertet hat. Also
ich glaube, es gibt insgesamt auch relativ wenig Videos, die Leute sich angucken, um sie zu sehen. Also ich weiß nicht, wie euer Verhalten ist, aber wenn ich irgendwo was sehe oder so, ich mache das an und dann verschwindet das irgendwo in einem Tab, während ich andere Dinge mache.
Definitiv.
Same.
Du hast vorhin was gesagt, dass ja, im Gegensatz zum Film, da sieht man ja, was passiert, da ist Sounddesign nicht ganz so wichtig. Ich weiß nicht genau, wie du es gesagt hast, aber da möchte ich jetzt nachträglich widersprechen, weil ich glaube, wenn du jetzt irgendeine Szene von, sagen wir mal, weiß nicht, The Matrix, John Wick oder was auch immer, siehst du eine Aufnahme, so eine Making-of-Aufnahme und dann steht dann irgendwie so der Held und schießt dann mit so einer falschen Pistole in die Gegend, man hört so ein Klick, Klick, Klick. Da sieht man eigentlich die Handlung, aber das Sounddesign macht das Ganze dann wirklich so überirdisch und überrealistisch. Also ich glaube, da passiert extrem viel. Und deswegen habe ich das Gefühl, dass das eben da hier auch noch stärker dann im Hörspiel oder im Rollenspielbereich eben auch noch mal obendrauf setzt.
Ich habe keinerlei Erinnerung an meine vergangenen Worte, die ich selber auch erst aus den Medien erfahren habe. Ich distanziere mich davon und ich gebe dir völlig recht. Also ja, ich sehe das genauso. Ohne Frage. Bitte schneiden. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, die im Rollenspiel-Podcast vielleicht anders aussieht. Es klingt ja am Ende, was die Hörenden zu hören bekommen, hat ja vergleichsweise wenig mit dem zu tun, was vorher aufgenommen wurde. Also Wie gesagt, ungefähr 20-30% der Aufnahme fliegen bei uns raus. Und das ist jetzt nicht, weil wir die ganze Zeit immer nur sagen oder peinliche Pausen entstehen. Was mir auch aufgefallen ist, worauf ich immer mehr achte, ist, dass nicht nur in der Nachbearbeitung gezaubert wird, sondern schon im Vorfeld auch an die Spielleitung ein bisschen was kommuniziert wird. Also wenn jetzt eine Szene findet irgendwie in einer Sauna statt und es sind nur 2-3 Leute da, dann ist das akustisch nicht spannend. Warum können sich die Leute nicht auch irgendwie hinter dem Zoo treffen? Mhm. Oder dergleichen? Also ich, wenn ich mal so ein vorgefertigtes Abenteuer in die Hand genommen habe, dann dachte ich mir auch mal so, ja, könnte man machen, ja, aber das verlege ich doch direkt mal an einen Ort, den man hören kann.
Also an der Stelle kann ich ganz kurz widersprechen, weil eine der schönsten Soundscapes, die ich, glaube ich, je gebaut habe, war eine Dampfsauna.
Okay.
Aber auch das war tatsächlich vorher abgesprochen, beziehungsweise das ist ein ganz, ganz wichtiges Element, was du da ansprichst. Also bei uns, der Michael, der bei uns die Spielleitung macht, der hat sich das auch immer mehr angewöhnt, auch eben mit mir in Rücksprache, dass wir ja mit einem Fokus auf Geräusche das Ganze nun mal machen. Es ist ein Podcast, es ist ein Hörspiel, Impro, Pen and Paper, wie auch immer man ihn definieren möchte, Podcast. Das setzt nun mal auf Audio. Und das heißt, er beschreibt inzwischen auch schon, also er macht schon so einen ersten Beschreibungsschritt quasi. Das heißt, wenn wir einen Ort besuchen in dieser Welt, meinetwegen ein Zauberturm oder ein Dungeon oder irgendwas, dann wird das erstmal beschrieben von ihm schon in relativ viel Geräuschatmosphäre, also dass er dann eben auch Dinge beschreibt, die Geräusche machen. Ob das jetzt irgendwelche Krähen sind, die auf dem Turm sitzen oder irgendwie so ein Schreibtischspiel, was so hin und her klackert oder irgendwie sowas in der Art. Und das ja hat auf jeden Fall einen ganz, ganz großen Effekt darauf. Und dass wir eben auch oft Handlungen haben, die schon als Audio beschrieben werden dann im Spiel. Also dass wir gar nicht so sehr sagen, wie sieht jemand aus oder irgendwie, es kommt ein Karren angefahren und der wird dann beschrieben in dem Sinne, sondern es wird eher so ein bisschen beschrieben, ja, wie der vielleicht klingen könnte. Also so nach dem Motto, ja, der quietscht und das eine Rad ist ein bisschen schief und macht immer so Schleifgeräusche und so weiter.
Was ich auch angefangen habe, wenn ich dann zufällig auch mal als Spielleitung dabei bin, dass ich den Spielenden sage, ja, dann mach das auch. Also so, wenn jetzt jemand sagt, wie ich durchsuche mal den Schreibtisch auf der Suche nach dem Brief, dann könnte man auch sowas machen wie, ich muss da doch irgendwo sein. Ich habe doch keine Zeit oder sonst irgendwas. Weil das hinterher viel besser, organischer, auch wirklich hinter so ein Geraschel und Schublade auf, Schublade zu passen würde.
Was habt ihr denn das Gefühl, also wie kann man mit Sounddesign gerade im Rollenspielbereich auch überraschen? Sollte man überraschen oder geht es vor allem darum, ein Bühnenbild aufzubauen, in dem man einfach merkt, okay, ich bin jetzt da und das unterstützt die Handlung?
Mir fällt gerade bei mir kein Beispiel ein, wo ich versucht habe, im Sound zu überraschen.
Nee, also wir haben ab und an mal Sound als Comedy-Element eingesetzt. Mhm. Das waren aber dann meistens so Sachen, wo dann, keine Ahnung, in einem seltsamen Moment ein Schaf geblökt hat oder irgendwie sowas. Mhm. Aber das, also überraschend, ja, in dem Sinne vielleicht. Aber meistens würde ich immer sagen, soll es ja darum gehen, die Handlung zu unterstützen beziehungsweise die Handlung zum Leben zu erwecken, in dem Sinne. Mhm. Also auditiv irgendwie erlebbar zu machen. Und da sollte sich das dann irgendwo auch der Story unterordnen und nicht eine eigene Geige spielen, die irgendwo da in der Ecke ihren eigenen Ton angibt.
Ja. Also ich habe auch gerade kurz überlegt, ob mir da irgendwie ein Beispiel einfällt, aber würde auch sagen, also das, was mir jetzt einfällt, wären auch so kleine Comedy-Elemente in Anführungszeichen so gewesen. Und ich glaube, was man da vielleicht noch sagen kann, dass auf jeden Fall unser Spielleiter uns da vielleicht als SpielerIn manchmal überrascht hat, weil als Spielleiter oder Spielleiterin man ja dann auch sehr oft in verschiedenste Rollen schlüpft und wenn es dann eben mal einen Charakter gab, den wir noch nicht kannten, dann waren wir auf jeden Fall immer wieder überrascht, wenn dann da, weiß ich auch nicht, die abgefahrenste Stimme wieder zutage gekommen ist. Und ich glaube, sowas kann natürlich auch für die Zuhörerschaft überraschend sein, aber jetzt nicht in diesem Sinne von, oh mein Gott, Leute, ich muss nochmal zurückspulen, weil I can't deal. Also ich finde auch, dass das kann das Ganze unterstützen, aber sollte halt nicht im Vordergrund stehen.
Ich habe eher das Gefühl, das Sounddesign, also beziehungsweise ich als Sounddesigner werde manchmal eher überrascht im Spiel, wenn dann unser Spielleiter mit irgendeiner Beschreibung oder irgendwas um die Ecke kommt, wo ich schon im Spiel denke, oh, Eieieiei. Ja. Also da gibt's schon die ein oder andere hochgezogene Augenbraue dann und den einen oder anderen irritierten Blick.
Ich weiß nicht, ob das deine Frage hinsichtlich Überraschungen beantwortet, aber ich habe ab und zu mal das Problem gehabt, wenn es eine Szene zu beschreiben gilt, für die es keine reale Vorlage gibt. Mhm. Es gab mal eine Rollenspielrunde, die spielte, da wechselte die Gruppe auf eine Welt, in der Geister des Chaos und der Kreativität leben. Mhm. Boah. Ich glaube, ich habe mir dann von irgendeinem Saturn-Mond-Radio-Wellenaufzeichnung, die in Sound überschrieben wurden, und das klang echt schräg, aber passend. Mhm. Oder sowas.
Ich habe gerade also im Filmbereich oder auch im Hörspielbereich an Monster-Sounds gedacht, die man sieht halt ein Monster und oder stellt sich ein Monster vor und dann kommt ein Geräusch, das anders klingt, als man jetzt von diesem Monster oder von diesem Mega-Roboter oder so erwarten würde. Und das macht das Ganze dann noch mal unheimlicher oder bringt das irgendwie in eine Richtung, wo die Überraschung irgendwie was beiträgt zum Ganzen. Klar, ich glaube, es ist ein sehr schmaler Grad, dass es dann too much oder dass es ein Eigenleben übernimmt. Das war so mehr mein Hintergedanke.
Du stichst da ein großes Fass en passant an. Im Rollenspiel-Podcast gibt's die Situation, dass in der Aufzeichnung, in der tatsächlichen im Geschehen zum Beispiel ein Kampf stattfindet und das ist häufig eine Würfelorgie mit, Seite 3 habe ich aber noch diese Fähigkeit, die gibt plus 1 auf den Wurf, aber nur unter den Bedingungen, Sachen, die halt komplett rausfliegen hinterher und ich stehe immer noch so ein bisschen so, halb zog sie ihn, halb sank er hin vor dem Problem, wenn ein Kampf stattfindet, wie wird das vertont? Also ich könnte jetzt jeden Schwertschlag irgendwie abbilden oder jeden Schmerzlaut oder, warte mal, der hat doch eine Kettenrüstung an, das müsste man doch auch hören. Aber ich will nicht sagen, es gibt keine Vorbereitung, aber sie sind nicht weit gediehen. Ich habe hier irgendwann an einem Sonntagmorgen mal mit so einer Klimmzugstange und einem Hammer gesessen, dann so ein Piezo-Mikrofon oben dran geklebt, dann habe ich einfach mal eine halbe Stunde lang gegen diese Stange gedengelt oder mit dem Hammer dran rumgevorwerkt. Und vielleicht kommt das irgendwann nochmal zum Tragen, aber vielleicht auch eher so im Hintergrund, so da hinten kämpfen auch nochmal 20, 30 Leute oder sowas.
Ist aber eine Riesendiskussion, total. Also wir haben uns da auch einen Kopf drum gemacht wie sonst was, oder ich habe mir den vor allem gemacht, weil ich meine, wir spielen im Podcast DSA, das Schwarze Auge, und die Würfelorgien sind sehr, sehr lang, sehr, 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 sehr. Und da dauert so ein Kampf dann auch schon mal eine halbe Stunde, selbst wenn ich ihn zusammengekürzt habe. Oder ja, sagen wir 20, also ich versuche meistens die Kämpfe auf 20 Minuten zu begrenzen, Maximum.
Danke.
Und da ist halt dann, ja, das Problem gewesen, wenn ich jetzt jeden Schwertschlag oder jedes Blocken mit dem Schild oder was auch immer da reinbringe, dann klingt das fast schon langweilig, weil dann ist die Dynamik raus, weil dann kommt alle 2 Minuten mal so ein Tock, Kling, Bumm, irgendwie so. Und das ist total unspannend auf eine Art. Und deshalb benutze ich da zweierlei Dinge, nämlich wenn es ein größerer Kampf ist mit mehreren Leuten, dann kommt irgend so eine Soundscape-Geschichte drunter, dass man halt die Schlacht drumherum hört oder so. Oder wir hatten mal so eine Seeschlacht mit Piraten, wo dann eben auch so ein, ja, Rumgebrülle und Geschreie und Säbelrasseln und so weiter im Hintergrund noch passieren. Aber ansonsten bin ich da dazu übergegangen, tatsächlich eher auf diese Sound-Effects-Ebene zu gehen durch Musik. Und zwar meistens eine relativ schnelle, treibende Musik, viel mit Trommeln und so weiter, die da drunter legt und die eben die Szene beschleunigt, eben durch dieses Treibende der Musik. Und zweitens es mir erspart, da das Ganze vertonen zu müssen, sondern es hat dann eher so dieses Feeling von vielleicht einem Computerspiel, wo dann sobald der Bosskampf beginnt, halt die Musik kommt. So.
Also wir haben das so ähnlich mal gemacht. Ihr hattet ja, glaube ich, mal dazu aufgefordert, gibt es bei irgendwie Skelettgeräusche oder irgendwie sowas? Wir haben sowas auf dem Podstock mal gemacht, indem wir den Leuten im Publikum gesagt haben, so, jetzt gebt uns hier mal eure beste Zombie-Impression. Brains! Wir hatten mal überlegt, ob wir sowas anfangen wie einmal pro Woche wird ein neuer Zauberspruch vertont. Wie klingt das eigentlich, wenn ich das und das spreche? oder dieses Problem mit dem, wie kann man das Kampfgeschehen hinterher narrativ gut hörbar machen, haben wir auch mal kurz damit experimentiert, dass wir sagen, okay, ihr habt jetzt irgendwie gewürfelt, das waren die Einzelereignisse und jetzt erzählen wir die nach. Aber das, wir waren alle keine Fans vom Ergebnis, das haben wir schnell wieder dran gegeben.
Aber wo das doch ganz gut funktioniert hat, ist bei Brooks Vermächtnis, oder?
Ja. ja, also bei uns ist es ja wirklich so, also gerade in Kampfszenen, wir haben da immer sehr viel geschnitten. Und wir haben ja tatsächlich auch das Glück, dass wir da mit unserem tollen Erzähler Vincent gearbeitet haben, der uns quasi da immer zur Seite stand und dann halt nachträglich solche Szenen eben immer verkürzt und nacherzählt hat quasi. Und genau, wir haben auf jeden Fall die Community hier und da mal eingebunden, allerdings nie in einer Kampfszene. Wir haben die aber mal quasi zu einem Kult gemacht. Da brauchten wir einen gruseligen Kultgesang und haben alle gebeten, dass sie uns so bestimmte Worte auf Latein irgendwie einsprechen und einsenden sollten. Und das ist auch super creepy geworden. Ich hatte Gänsehaut.
Ich hatte für mein letztes Hörspiel, muss ich in einen Silvester-Countdown zusammenbringen. Und da habe ich dann auch, glaube ich, etwa 10 Leute gefragt, dass sie mir eben rückwärts zählen und dann ein frohes neues Jahr rufen. Und das, weil das wäre anders gar nicht gegangen. Das kriegt man sonst nicht zusammen und das findest du auch nirgendwo einigermaßen trocken oder in der richtigen Sprache und so. Und das war ziemlich viel Arbeit. Also solche Gruppen von Leuten, die irgendwas sagen, das ist echt schwer, finde ich. Also organisatorisch, nicht vom Technischen her.
Ja, wir haben ja gerade schon angesprochen, die Geschichte mit der viktorianischen Stadt. Und du hattest ja vorhin die Frage gestellt, woher kommt denn das mit von Münster in die Welt, dieses Zitat? Mhm. Und das war ein Hörspiel, was wir gemacht haben, das hat den Titel Die magischen Reisen des Herrn Alexander. Und das spielt im 19. Jahrhundert. Und das sollte fast schon komplett realistisch aufbereitet werden. Und ja, das heißt ganz, ganz viel 19. Jahrhundert. Und zwar in allen möglichen Zusammenstellungen von großen Städten, kleinen Höfen und. Und tatsächlich war es einfacher, die Sachen selbst zu machen, als sie zu suchen in irgendwelchen Datenbanken. Ich denke mal, da kommen wir gleich auch noch zu.
Ja.
Und da bin ich zum Beispiel damals hingegangen. Das kann ich nicht unbedingt empfehlen, muss ich sagen, weil es viel Arbeit war. Aber wir sind hingegangen und haben auch Leute genommen, haben sie Dialoge sprechen lassen, beziehungsweise Monologe. Also eigentlich haben alle nur durcheinander gequatscht und haben dann, ich glaube, insgesamt 12 Leute, die jeweils 1,5 Minuten vor sich hinreden sollten über irgendwelche Themen, die aber ungefähr zeitgenössisch sind, also vielleicht nicht unbedingt über Computer und Autos, sondern eher über, oh Gott, mein Huhn oder die Markt gestern wieder oder was auch immer. Und haben das dann genommen und haben da Stadtkulissen draus gebastelt. Eben auch mit Stimmen, die sich dann nähern und wieder entfernen und so weiter und so fort, um zu vermeiden, irgendwelche vorgefertigten Sachen zu nehmen, wo eben irgendwas drin ist, wie eine Sirene oder ein Auto oder.
Das ist fantastisch. Wir haben so ein Nebenprojekt gestartet, die Autospende. Ich habe mal überlegt, es gibt so viele Szenen, die glaubwürdiger klingen, wenn du Reaktionen von Leuten, namenlosen NPCs, die daneben stehen, hast. Aber es rechtfertigt weder deren Zeit noch meine Zeit, einfach dann immer einen Sprecher oder eine Sprecherin dazu zu suchen. Und wir haben uns einen Katalog von so 40, 45 wortlosen Reaktionen oder Emotionen rausgesucht, die wir dann mit den Leuten einfach vorab einspielen, so 20 Minuten lang, so eine Animationssitzung von okay, und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht die Straße lang und plötzlich schubst euch einer von denen, macht mal so ein Ey! Oder so, Geräusch oder sowas. Und das ist auch hart eskaliert. Ich benutze das ohne Ende. Auch hier in dem Einspieler vorhin dieses ja, juhu, das ist alles daraus geklaut. Auch wenn ich fairerweise sagen muss, das ist ein Projekt, das sich weiterentwickelt und entwickeln muss. Soll im Nachhinein fallen. Wie würdest du was anfangen für die erste Sitzung? Was sagst du den Leuten? Und dann habe ich mir mal so eine Liste von den 40 Grundemotionen des Menschen rausgesucht und dann hast du halt so bizarre Situationen. So, und jetzt gib mir akustisch mal Freundlichkeit. Ja,
klar.
Schwierig. Und weil ich damals schon irgendwie im Hinterkopf hatte, dieses vielleicht willst du auch mal Kampfszenen oder sowas vertonen, haben wir dann auch so Punkte drin wie eine kurze körperliche Anstrengung. Also stell dir mal vor, du schleuderst einen Speer oder einen Frisbee oder sonst irgendwas. Und eine Sequenz war lange körperliche Anstrengung. Also das Bild war irgendwie, stell dich mal vor, ihr habt gerade den 400 Meter Lauf absolviert und sitzt einfach nur noch da und da muss ich sagen, das wird in Zukunft anders eingeleitet. Das hat nämlich insbesondere bei weiblichen Audiospenderinnen, wie hat das eine formuliert? Das hättest du dir auch aus anderen Quellen besorgen können, beziehungsweise das ist der Soundeffekt zu, ich hätte gern dasselbe wie die Dame am Nebentisch. Mittlerweile sagen wir da immer so, stell dich was Aggressives vor, also mach so ein, wirklich so ein Sportereignis daraus, so oder sowas. Aber das unglaublich viel schnappe ich mir mittlerweile schon daraus. Und weil, glaube ich, bis jetzt insgesamt nur so 10 Spendende dabei sind. Also die Idee war immer, dass du eine Permanenz hast zwischen, wenn in der Bar am Anfang irgendwas passiert und die Person am Nebentisch schon so ein überraschtes Hä? Liefert, dann wäre es natürlich nicht verkehrt, wenn auch dieselbe Stimme, dieselbe Person 10 Sekunden später auf das andere Ereignis zu hören ist. Also wollten einfach dieselben Sprecher und Sprecherinnen beibehalten.
Liebesszenen zu vertonen ist auch schwierig.
Das ist das Erste, was ich aus der Liste rausgestrichen habe. Gib mir mal verliebt oder so. Ja, aber die kommen ja auch, kennen eure Produktion nicht, aber im Rollenspiel kommt das zumindest bei mir einfach gar nicht vor.
Nee. Ich hatte bei mir jetzt in einem Hörspiel erst einmal.
Bei Brooks Vermächtnis gab's keine Zuneigung.
Nee, bei uns auch nicht. Ganz schlimme Sache.
Aber wo du das gerade mit dem Auto erwähnst, wenn man anfängt, sich irgendwie so ein bisschen ins Sounddesign reinzuschubsen und wir werden ja wahrscheinlich gleich mal auf so erste Schritte, erste Erfahrungen, wie man damit anfangen könnte, eingehen. Ihr werdet recht schnell einen irrationalen Hass entwickeln auf Autos und Flugzeuge. Also wenn du mich jetzt spontan vorher gefragt hättest, sag mal, wie viele Flugzeuge fliegen eigentlich so übers Land? Ich sag, keine Ahnung, so viele werden sie sein, ich sehe ja keine. Mhm. Ja, aber stell da mal ein Mikro in die Walachei und hör dir das hinterher an. Du hast ständig irgendwo ganz leise im Hintergrund Flugzeug. Was ich auch hassen, wo wir gerade bei irrationalen Hassgefühlen sind, es gibt eine Band mit dem Namen Lost Sounds. Ich kenne sie nicht. Ich weiß nicht, wer da mitspielt. Aber ich hasse sie aus tiefster Seele. Versuch doch mal, also Lost Sounds, verlorene Klänge ist, wie wir das gerade mit dem viktorianischen, mit der viktorianischen Szene hatten, Geräusche, die du heute einfach nicht mehr aufnehmen kannst, weil sie im Nebel der Zeit verloren sind. Also Maschinen, die es nicht mehr gibt oder Tätigkeiten, die es nicht mehr gibt. Und du findest sowas im Netz ums Verrecken nicht, weil diese gottvermaledeite Band dir alle Suchbegriffe vergällt.
Es ist aber wirklich schwierig. Also gerade wenn man Sachen jetzt im Rollenspiel zum Beispiel spielt, die irgendwo in der Vergangenheit spielen, sei es im Mittelalter oder eben viktorianisch oder wie auch immer, wie klingt das überhaupt? Und was zur Hölle sind so Sachen? Also da kommt man ja nicht ran. Also ich habe jetzt eine normale Wohnung, nenne ich es mal. Ich habe weder Kettenhemden noch irgendwelche Apparate oder was weiß ich was. Und durfte auch mal zum Beispiel eine sogenannte Elektrisiermaschine vertonen. Das ist so ein Ding, damit kann man durch Reibungsenergie Elektrizität erzeugen. Anfang des 19. Jahrhunderts hat es die Dinger gegeben. Und man findet 2, 3 YouTube-Videos, wo Leute so ein Teil nachgebaut haben und dann mal abspielen oder zeigen, wie das geht. Und dann versucht man den halt irgendwie nachzubauen, diesen Sound. Und das ist teilweise echt schwierig.
Ja, ist natürlich vorteilhaft, weil es weiß auch kein anderer, wie es klingt. Von daher, you do you. Das ist auch eine der Sachen, ich habe mehrere Kisten, Schubladen mit Gegenständen, die keinen praktischen Nutzen erfüllen, abgesehen davon, dass sie komisch klingen. Also, ja gut, ein Rubikswürfel ist ein schlechtes Beispiel oder diese Polizeipfeife kommt jetzt auch nicht wirklich hin, aber sinngemäß halt einfach nur witzige Sounds.
Man entwickelt dann auch so ein, das setzt sich dann ab und zu fest wie eine fixe Idee, ich muss diesen Sound irgendwo benutzen. Und ich habe mal eine, wie nennt sich das, ein Funikulare, eine Zahnradbahn? Nee, es ist so, die so an einer Kette an einem steilen Berg hochgezogen wird. Gibt's in Tessin einige. Habe ich mal aufgenommen vor vielen, vielen Jahren. Und ich wollte die unbedingt einmal einsetzen, weil das einfach so ein geiles Geräusch ist. Und es hat dann mehrere Jahre gedauert, bis ich dann mal eine Gelegenheit gefunden habe. Und das war dann toll. Also, aber das lässt einem nicht mehr los. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt.
Ja, ja. Ich habe diesen anderen Effekt, dass ich ab und zu mal Geräusche höre und dann direkt so 180-Grad-Drehung in der Laufrichtung. Stopp, kann ich das noch mal? Wir hatten da, wo ich arbeite, haben sie mal über meinem Büro irgendwie den Boden auf Betonebene abgefräst und die hatten dann so eine komische Maschine, die, wenn man sie ausschaltet, so ein Unwuchtsgeräusch, so wum, bup, 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 bup. Wie oft ich das aufnehmen wollte. Schwierig.
Können Sie bitte noch mal das Parkett rausreißen?
Aber ich finde, es ist ja auch manchmal nicht nur, also dass man jetzt einen Sound gehört hat oder den sozusagen irgendwo noch in der Schublade hat und halt so weiß, okay, der muss es sein. Ich hatte das eben auch ganz oft, dass ich mir selber in meinem Kopf die Szene natürlich schon so ausgestaltet habe, dass es dann immer total deprimierend war, wenn ich eben nicht den perfekten Sound gefunden habe und in meinem Kopf klang es einfach großartig und in echt klang es schlimm und meistens hat es dann auch wirklich nur geholfen, eine Nacht drüber zu schlafen und am nächsten Tag dann weiterzumachen.
Es ist erschreckend, wie schlecht manche Sachen in der Realität klingen. Also mein Lieblingsbeispiel ist, was ich immer ganz gerne mal so unterbringen wollte, wenn du so eine Natur-Waldszene hast, diesen dramatischen Effekt von plötzlich der Wind, der durch die Blätter fährt. Das ist Rauschen, das ist einfach nur Rauschen. Das kriegst du nicht schön. Das klingt nur schön, wenn du da warst.
Ja.
Ja, oder auch wenn man eine Soundscape zusammenbaut und sich, also es fängt ja zumindest bei mir immer an mit, ich stelle mir das Ganze vor, was ist dann da in dieser Szene drin? Also eigentlich ein visueller Prozess, der sich dann irgendwie in Sound übersetzt und dann layer ich da mehr und mehr rein und habe dann das Gefühl, ach, da muss doch noch das hin. Das gehört dann irgendwie zu dieser Geschichte, dieser Szene dazu. Und plötzlich ist da so viel drin, zeigt das dann und von der Regie kommt zurück, check ich nicht, geht so nicht, musst du einfacher machen. Und dann ist irgendwie so die ganze Geschichte, die man im Kopf sich gebaut hat, merkt man, die ist eigentlich, ja, die funktioniert gar nicht.
Ja, was ein Berufsleiden, wenn man das so nennen will, ist ja, dass wenn du dir irgendwelche Filme oder sowas anhörst, du hörst ja plötzlich die Sounddesign-Elemente viel prominenter, als andere Leute das wahrscheinlich tun würden. Ich habe vor kurzem in so einem privaten Eskapismus mal wieder so eine uralte Zeichentrickserie ausgebuddelt, die ich immer wieder mal ganz gerne gucke. Und mittlerweile fällt mir auf, dieses Ding kennt nur zwei Soundscapes. Es ist draußen, das heißt, irgendwo sind Vögel, das war's. Oder es ist drin, dann ist es immer dieselbe Musik in Schleife. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Aber ja.
Ja, man kann sich da sehr viel entweder kaputt machen oder sich sehr, sehr freuen, wenn Leute richtig geile Sounddesigns machen.
Das stimmt. Wir hatten am zurückliegenden Podstock gab es einen kleinen Workshop von Jan Giesmann, der ja auch irgendwie mit Hörspiel und Sounddesign relativ viel zu tun hat. Und der sagte dann irgendwann, also es ist so eine Art Easter Egg oder Best Practice, je nachdem, jedenfalls ohne, dass er darum gebeten wurde, versucht er in die Soundscapes immer irgendwelche Geschichten unterzubringen. Also man kann ja irgendwie so ein Vogelgezwitscher, Blätterrauschen oder sowas einfach in so ein 40 Sekunden, 60 Sekunden Schleife packen, spielt dann immer wieder dasselbe ab, merkt kein Mensch. Aber er macht dann halt auch immer so Sachen rein wie, dann war da nochmal ein Wanderer, also in seinem Beispiel war das jetzt irgendwie, da ist nochmal ein Straßenmusikant und der bedankt sich dann und dann baut er ab und dann hörst du ihn gehen oder sowas. Ich mag sowas ja auch sehr. Also wenn ich irgendwie durch den Wald gehe und ich weiß, ungefähr die Gruppe ist jetzt eine halbe Stunde unterwegs, niemand macht sich die unnötige Mühe, dann irgendwie eine 30-minütige Soundscape dafür zu verwenden, sondern nimmst halt irgendwas, was sich immer wieder wiederholt. Aber dann muss da trotzdem irgendwie mal ein Kuckuck zu hören sein oder mal ein Blätterrauschen, vielleicht ein Ast, der runterfällt oder irgendwie sowas. Das hört wahrscheinlich kein Schwein außer mir, aber ich brauche das für meinen inneren Monk einfach da drin.
Ja.
Ich hör's. So, wollen wir denn vielleicht so langsam mal in das Thema reingehen, wenn Leute sich das jetzt anhören und wir haben wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt erfolgreich den Effekt vermittelt, dass wir das alle entweder beruflich schon seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten machen, nach dem erfolgreich abgeschlossenen Sounddesign-Studium und weite Teile unseres Privatlebens auf diesen Punkt ausgerichtet haben. Ich habe bis vor 2 Jahren noch nie damit zu tun gehabt. Es war überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ich kannte weder die Begriffe noch sonst irgendwas. Und ich glaube, ich würde sagen, Sounddesign ist etwas, wo man von sehr viel sehr niedrig hängenden Früchten begrüßt wird, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen.
Ja, also ich würde da auf jeden Fall zustimmen. Ich weiß jetzt gar nicht genau, wann ich das erste Mal eine Folge sounddesigned habe. Also ist wahrscheinlich auch so 2 Jahre her. Also ich mache das auch nicht lange. Ich bin ganz ehrlich, ich hatte richtig Schiss, weil das Sounddesign vorher immer unser Spielleiter Lukas übernommen hat und das einfach in meinen Augen immer einfach perfekt war. Und es ist natürlich super, super viel Arbeit, das wissen wir alle. Und irgendwann kam dann halt die Frage, wer könnte denn mal? Es hat sich niemand gemeldet und ich dachte mir so, ja gut, mache ich das halt. Und ich hatte echt super, super dollen Respekt davor, weil ich jetzt wirklich, also ich bin noch nicht auf den Kopf gefallen, aber ich bin jetzt auch nicht besonders der Technik-Nerd. Und dann hat er mir das 1/2 Stunde gezeigt und hat mir da hier so quasi einmal alles aufgemacht. Hier suchst du die Sounds, hier ist unsere Bibliothek, da findest du die Musik. Und ja, dann saß ich halt so, weiß ich nicht, 6-7 Stunden an der ersten Folge. Und es ist halt wirklich so krass, wie schnell man das lernt und wie schnell es vor allem auch Spaß macht, weil man ja zum Glück auch seinen eigenen Erfolg immer relativ schnell abspielen und sich anhören kann.
Ich glaube, das ist ein Punkt, den würde ich so hart unterschreiben, den man vielleicht, wenn man jetzt die Episode hört, noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Es macht wahnsinnig Spaß. Also ich habe mittlerweile fast einen Punkt erreicht, wo es mir mehr Spaß macht, Sachen zu bearbeiten, zu vertonen, als da mitgespielt zu haben.
Das finde ich jetzt weit, weit aus dem Fenster gelehnt.
Fairerweise, ich nehme mir auch sehr viele kreativen Freiheiten raus. Also in unserem Fall heißt Sounddesign auch, dass man den Schnitt macht. Das ist ja kein Automatismus. Es kann ja auch Szenarien geben, wo du einfach irgendwas so weit fertig geschnittenes bekommst und jetzt kleister dann auch mal ein bisschen Geräusche drauf. Aber auch dramaturgisch kann man da ein bisschen arbeiten, wenn man einfach mal eine längliche Diskussion rausnimmt oder Sachen sogar in eine andere Reihenfolge bringt.
Ich würde behaupten, Schnitt ist langsamer zu lernen als Sounddesign. Also die Grundlagen, dass man was Hörbares online stellen kann. Schnitt ist, finde ich persönlich, schwieriger und braucht viel mehr Feingefühl als so ein, wenn man einfach mal was Ordentliches im Sounddesign machen möchte. Klar muss man ein bisschen was lernen, aber da kommt man schneller hin. Eben diese niedrigen hängenden Früchte sind da eher da.
Ich habe oft das Gefühl, Sounddesign ist ganz, ganz viel einfach Ausprobiererei. Also es ist jetzt oft so, dass ich gar nicht im ersten Moment weiß, Mensch, ich möchte jetzt, dass der Sound so und so klingt und ich muss jetzt diese 5 Schritte machen, damit er so klingt oder so, sondern oft ist es so ein also ich habe so eine grobe Idee, was ich haben möchte, okay, probieren wir mal den Effekt aus oder probieren wir mal, was passiert denn, wenn ich diese beiden Sounds übereinander lege, wenn ich die irgendwie layer, wird das dann besser? Und ich muss auch sagen, mir geht's ähnlich wie euch. Ich habe vor, ich glaube, 3 Jahren ist das Heldenpicknick jetzt her, habe ich angefangen damit. Und ist ganz lustig, also ich habe vorher die eine oder andere Erfahrung mit Kurzfilmen gemacht, da ist ja auch immer irgendwie eine Art von Sounddesign wichtig. Und ich habe das immer, also ich will nicht sagen gehasst, aber ich war irgendwie nicht so der Fan davon. Und weiß noch, dass ich einmal sogar den Satz gebracht habe, so, oh, also ich bin so ein eher visueller Mensch, also mit Sound, nee, kann man mich jagen und geht gar nicht und so. Und dann haben wir eben mit dem Heldenpicknick angefangen, mit der Idee, da das Ganze hinterher zu vertonen. Und die ersten 2 Folgen, die ersten 2 Staffeln hat Moritz noch unser Sounddesign gemacht. Da hatte ich gar nicht so viel mit zu tun, bis er irgendwann sagte so, ja, ist zeitlich gerade schwierig, also ähnlich wie bei Anna, dass ich dann halt eingesprungen bin sozusagen. Und muss auch sagen, es hat tatsächlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, sodass ich dann eben dabei geblieben bin und dann eben das bis heute sozusagen vertone. Den Schnitt mache ich nicht mehr zwingend. Das ging auch sonst immer Hand in Hand tatsächlich. Aber da haben wir vor kurzem Verstärkung bekommen im Team, sodass jetzt der Schnitt bei jemand anderem liegt und ich sozusagen nur in Anführungsstrichen vertone. Aber das ja hat sich so mit der Zeit ergeben eigentlich. Und ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich da jetzt irgendwie Fachbücher gewälzt hätte oder sowas in der Art, sondern ich finde, man kann sehr, sehr viel einfach durch Ausprobieren lernen, durch Machen. Sicherlich auch mal das ein oder andere YouTube-Video oder einfach mal in andere Produktionen hören und gucken so, ja, wie klingt das denn bei denen? Was machen die denn? Also man ist ja nach einer Weile dann schon relativ gut dabei, so Einzelsounds dann sich genauer, also mit so einem Fokus darauf zu hören quasi. Ne? Also zu gucken, okay, wie klingt denn jetzt die Soundscape? Höre ich, wenn sie sich loopt und solche Geschichten.
Man selber hört das wahrscheinlich mehr als alle anderen. Ich habe aber auch festgestellt, ist ja, YouTube-Videos ganz vorne mit dabei. Da muss man aber auch so ein bisschen grob vorsortieren. Da sind halt auch die Sachen bei von irgendwelchen Granden aus der Film, aus dem Filmbereich, wo so eine Talkrunde durchaus mal mit Fragen beginnen kann, wie: Was ist denn deine Soundphilosophie? Mhm. Mein persönlicher Liebling war ein Typ, den habe ich jetzt die Tage nochmal gehört, der sagte sowas wie: Stille lasse ich immer auf meiner eigenen Stimme basieren.
Okay.
Ja, da sitzt du erstmal da und denkst dir, wow, ja.
Denkst du erstmal drüber nach.
Vielen Dank für das Gespräch.
Aber das Schöne ist doch, dass Sounddesign eigentlich aktive Problemlösung ist. Also man ist immer, man versucht immer ein konkretes Problem zu lösen und es braucht eigentlich nicht viel, bis man das Problem gelöst hat.
Ja.
Es braucht viel, bis man es perfektioniert oder perfekt gelöst hat. Aber die gut genug kriegt man meistens recht schnell hin.
Ja.
Es hilft, wenn man eine Zeitvorgabe hat. Ich meine, ja. Ich habe mal irgendwo ja. gesessen, da gab es eine Szene, wo irgendwie der Trick in der Szene war, dass es ein Wald war, aber die Tiere nicht zu hören waren. Und dann habe ich, ich weiß nicht, bestimmt 2-3 Stunden vor irgendwelchen Sound-Datenbanken gesessen und so: Schmutz! Unwürdig! Das ist ein Flugzeug, das höre ich. Raus hier. Ja. Ja. Rein technisch ist, also ich handhabe das bei uns so, wenn die Aufnahme fertig ist und die Erzählung soweit steht und dann halt noch der Sound nachträglich bekommt, ich markiere mir immer ganz kurz, wo wechselt der Handlungsort. Also hier sind sie irgendwie noch in der Kutsche, reisen, da sind sie auf dem Boot, hier sind sie irgendwie in der Kneipe, da sind sie im Wald oder sowas. Und dann ist das relativ wenig, was man vorbereiten muss. Insbesondere, und das ist das Schöne beim Rollenspiel, die Orte wiederholen sich ja auch mit relativer Regelmäßigkeit, zumindest teilweise. Wie stelle ich denn sowas dann an? Wenn ich zum Beispiel sage, ich habe jetzt hier eine Szene, keine Ahnung, sucht's euch aus, und das soll jetzt klingen. Also jetzt mal wirklich so für Leute, die sagen, okay, aber ich stehe jetzt trotzdem wie die Jungfrau vom Berge und was muss ich jetzt tun?
Mach mal ein konkretes Beispiel. Also was für eine Szene wäre denn das?
Nehmen wir das Piratenboot von Robin gerade mal. Das Boot und das Boot auf dem Meer.
Gut, es fängt für mich immer an mit eben mir vorstellen, was geht in dieser Szene ab, und das ist dann, Grundlage ist immer Atmo. Atmo ist immer so das, was drumherum passiert und den Grundton setzt.
Wo kriege ich die her?
Die kriegst du her, also entweder du hast eine Sounddatenbank, hast du schon mal was gemacht und hast das irgendwo abgelegt, oder sonst halt auf Free Sounds, oder du versuchst selbst was zu machen. Jetzt bei ja großen Wassermassen würde ich, glaube ich, eher auf eine Sounddatenbank zurückgreifen, als irgendwie in der Badewanne was auszuprobieren.
Mit dem Frisbee in der Hand, so wellenschlagend.
Genau, ja gut. Wind lässt sich, glaube ich, noch einigermaßen gut machen, wenn du zwei Leute hast und ein großes Laken oder so. Aber ich sag immer wieder, Sounddesign ist so wie Konditorei. Man baut so Kuchen in Schichten oder so Torten in Schichten auf.
Und man muss sich halt das überlegen. Das Bild werde ich dir klauen.
Und eben wo fängt das Ganze an? Und es ist eigentlich so dieser Grundton. Das sind meistens die dunklen Töne, und dann schichtet man eben immer mehr drauf. Mal das Knarzen der Balken, man den Wind, dann das irgendwo ein Meeresrauschen und so weiter. Und dann hat man so mal die Grundszene. Und dann das zweite wäre dann einzelne Geräusche, die halt vielleicht ab und zu mal da klingen. Eine Glocke oder eine Möwe oder sowas, die das Ganze noch ergänzen. Und dann würde ich da schon mit einem Dialog rein. Also und dann ist der Dialog, also ist ja nochmal, wird ja nochmal abgemischt, also sollte nochmal abgemischt werden, weil der Hall und das Echo, das da drauf geht, das macht extrem viel aus und das unterschätzt man, glaube ich, wie stark dass das Raumgefühl beeinflusst. Ob jetzt man auf einem Schiff ist es wahrscheinlich vor allem Distanzen auf einem Schiff, dass der Dialog mal ein bisschen weiter weg ist, mal ein bisschen näher durch den Wind beeinflusst und so. Aber ja, also ich glaube, jeder geht da ein bisschen anders ran, aber das ist mein Ansatz, wäre das.
Das mit der Distanz, also wir haben vorhin schon mal einen Begriff ist gefallen, den wollte ich eigentlich mal ganz kurz einläuten. Du hattest was von trockenen Sounds gesagt. Mhm. Oder jemand spricht das trocken ein oder sowas. Gemeint war jetzt nicht wie so dieses nüchterne, ich bin der neutrale Botschafter des grauen Planeten. Trocken meint im Bereich Sounddesign möglichst wenig von der Umgebung mit drin habend.
Ohne jede Effekte eigentlich.
Ja, aber nicht nur. Sondern ja. Zum Beispiel auch, wenn ich vorhin bei dem Einspieler gab es ja diese Menschenmenge auf dem Marktplatz. Da kann ich jetzt nicht einfach den Sound von irgendeiner Menschenmenge nehmen. Ich hatte zum Beispiel auf der Suche danach auch irgendwas gefunden, so Leute vor der Theateraufführung im Foyer unterhalten sich. Du hörst, dass das in einem Raum passiert. Da kannst du wenig gegen tun. Mhm. Oder so Sachen, wenn die fernklingen sollen, dann kann man die A leiser machen und B, weiß nicht, wie weit wir da auf konkrete Software noch eingehen können, aber du kannst eigentlich in jeder Software, in der du Audiodateien bearbeitest, auch so ein bisschen an den Frequenzen schrauben und Sachen, die von weiter weg zu dir klingen, da fehlen die hohen Frequenzen so ein bisschen. Es ist halt der Unterschied zwischen
eher die Tiefen, also wenn die weiter weg sind. Der Bass, wenn ich jetzt hier ganz nah rangehe, geht der Bass hoch und sonst.
Dann habe ich das immer falsch gemacht. aber in der Regel hörst du doch von Sachen, die weiter weg sind, hörst du die dumpfer.
Ja, das ist auch, dann, ja. Dann geht's dann weiter. Das kennt man vielleicht, wenn man mal irgendwo in der Stadt war, wo ein Konzert stattfindet und man ist so ein paar Kilometer weiter weg, dann hört man nur noch die wummernden Bässe.
Wir prüfen das nach. Zurück zum Boot. Also wir haben jetzt irgendwie, du kannst Wind, okay, den kriegst du noch irgendwie entweder selbst aufgenommen oder es gibt halt entsprechend lizenzfrei nutzbaren Soundeffekten, Datenbanken, Free Sounds ward schon genannt.
CC0, das ist die, also Lizenz, CC0, muss man nicht zitieren, darf man zitieren natürlich, aber ja. Das ist so der Idealfall, also Creative Commons 0.
Das Problem ist halt, wenn du die irgendwo im Netz, gibt's ja ab und zu mal Angebote oder sowas, so also Schnupperdinger, lad dir unser Soundpaket runter oder du hast vielleicht irgendwie eine App auf dem Handy oder dein Soundboard kam schon irgendwie mit so einer Datenbank daher. Häufig sind diese Dinger nur dafür gedacht, dass du sie privat für dich zur seelischen Erbauung benutzt, aber es darf damit nichts gebaut werden, was du hinterher veröffentlichst oder in der abgeschwächten Version darfst du es zwar veröffentlichen, aber dann hängt da irgendwie so ein Rattenschwanz mit dran. So, du darfst es nur unverändert veröffentlichen. Du musst irgendwie den Creator dazu erwähnen. Und Sounddesign, da stapeln wir halt ziemlich viel auf diese Konditorentorte rein. Und es ist einfach unpraktisch, hinterher was zu veröffentlichen, wo du dann plötzlich 120 Leute benennst, weil die irgendwann mal ein Stück Wald aufgenommen haben. Und wie Tim gesagt hat, also CC0 ist halt das Rundum-Sorglos-Paket. Das ist im Wesentlichen sagen, Leute, mach damit, was du willst, aber nerv mich nicht. Sowas schätze ich ja an einem Menschen.
Ja, du kannst es einfangen, selber bauen oder es dir irgendwie besorgen oder kaufen. Das sind so die vier Wege.
Mhm. Also wir sind bei Brooks Vermächtnis tatsächlich irgendwann mal auf Epidemic Sound umgestiegen. Das kostet, glaube ich, so 12-15 € oder so im Monat. Und das hat uns auf jeden Fall einiges erleichtert, weil man da eben Musik recherchieren kann, Sounds, aber auch so Ambience-Sounds quasi. Und das hat es einfach immer extrem abgekürzt, dass man jetzt auf unterschiedlichen Plattformen irgendwie nach Ton XY suchen musste. Also ich war da immer ein Fan von dem quasi den bezahlten Service.
Die Frage ist halt immer, was passiert, wenn du irgendwann das nicht mehr bezahlst, ob das dann retrograd noch weiter veröffentlichen durftest oder nicht. Kurzer Gruß aus der Nachbearbeitung. Ich habe mir die Lizenz von Epidemic Sound mal angeguckt. Alles, was in der Zeit der Subscription runtergeladen, verarbeitet und veröffentlicht wurde, darf auch weiter veröffentlicht bleiben. Da muss man, wie gesagt, Lizenzstudium betreiben. Das
stimmt, aber darum kümmert sich unser Spielleiter Lukas.
Also zumindest raten wir zu nichts anderem.
Richtig. Ich meine, ich bin ja auch großer Fan vom Selbermachen, aber da ist dann auch immer wieder das Problem, mach das mal. Also erstmal muss man ja die Zeit haben, das Ganze irgendwie noch umzusetzen. Und ich meine, wir haben jetzt Produktionen, die sind ja oft dann mit irgendwelchen Deadlines versehen. Also ich meine, das Heldenpicknick erscheint alle 2 Wochen. Wenn ich da anfange, jeden Sound und jede Ritterrüstung, die umfällt und was weiß ich was alles, nochmal eben selber aufzunehmen, dann mache ich ja nichts anderes mehr. Was uns mal tatsächlich sehr geholfen hat, war dieses Projekt, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe, mit dem Herrn Alexander, dem Zauberer, weil wir dafür eine ziemlich, ziemlich große Sounddatenbank angelegt haben. Da haben wir, also sind wir wirklich wochenlang rumgelaufen mit Mikrofonen und haben jeden Scheiß, den es irgendwie gab, aufgenommen. Unter anderem in Freilichtmuseen sind wir da gewesen und haben an jeder Tür mal gerüttelt und jeden Fußboden, jeden Schritt mal irgendwie aufgenommen und so weiter. Und davon zehren wir inzwischen zu, ich würde schätzen, 80-90%, weil ich da eben weiß, zum einen weiß ich inzwischen, wie die Sounds klingen, weil ich sie ja selber so oft gehört habe, und zum anderen weiß ich dann, dass sie von uns sind und nicht mit irgendwelchen Lizenzen belegt. Ansonsten, ja, ihr habt es schon genannt, Free Sounds ist eine der Top-Adressen da. Ja, oder wenn man eben sagt, man macht das Ganze jetzt wirklich ernsthaft, dann lohnt es sich auch mal zumindest in ein günstiges Soundpaket zu investieren, um sich eben auch wieder so diese Problematik vom Hals zu schaffen einfach. Weil Lizenzen, ja, da will man sich nichts einfangen am Ende. Das ist immer doof und teuer.
Das selber einfangen, das ist zwar sehr schön, ist aber auch, kann ziemlich peinlich sein, wenn man da mit so einem riesen Mikrogerät rumläuft und dann so ähnlich wie bei Live-Podcasting draußen oder so. Und was mir mal passiert ist, ist, dass ich mit so einem großen Mikrofon, mit einem großen Windschutz, so einer Katze eigentlich drumrum rumgelaufen bin, und ich habe versucht, da Schrittgeräusche im hohen Gras aufzunehmen, und plötzlich war hinter mir ein Hund, der fand dann, was machst du da mit diesem Tier? Ich finde das nicht gut. Da hatte ich plötzlich dann Bellgeräusche drauf.
Das kann ja auch sehr schön sein, muss aber nicht. Ja, also selber aufnehmen. Ich neige dazu, pathologisch Sachen zu überdenken und übervorzubereiten. Und es gibt halt auch ab und zu mal so Downtime oder Leute, die sich gerne irgendwie einbringen würden, aber gerade spontan gibt's da nicht viel, was man tun könnte. Und dann haben wir so Sachen angefangen wie wir wollen einfach mal für die Zukunft Soundscapes vorbereiten oder Elemente für Soundscapes, die man dann einfach zusammenstückeln kann. Tut uns doch mal den Gefallen, schnappt euch mal irgendwie euer Plastikbesteck und nehmt euch einfach schweigend beim Essen auf. Also sei das die Suppe, sei das irgendwie das Schnitzel, das ihr einfach so runterreißt oder irgendwie sowas in der Art. Oder wir haben auch mal einen Aufruf gestartet. Wie gesagt, Pferde sind mein persönliches Waterloo. Ich krieg die einfach nicht dazu, dass sie gut klingen. Aber Sekunde, wir haben doch Leute, die Pferde haben. Könnt ihr denen einfach mal so einen Aufnahmerekorder irgendwie in die Box stellen oder umschnallen oder sonst irgendwas? Und da haben wir auch einiges zu bekommen. Leider mit viel Auto dabei. Aber das ist so. Und was wir, glaube ich, bis jetzt auch noch nicht so in Tiefe gewürdigt haben, Sachen einfach total verfremden. In diesem Einspieler von mir am Schluss gab es ja hier diesen komischen Kampfroboter mit dieser Gatling-Gun, die so martialisch klingt. Das war ein Akkubohrer und ein für 500 Blatt Papierstapel-Ding, das einfach auf den Tisch geknallt wurde. Und das einfach in hoher Frequenz hintereinander, ich glaube, ein bisschen Hall oder so, das ich weiß gar nicht mehr. Aber das muss ja nicht realistisch klingen. In dem Augenblick, wo ihr das in die Szene rein verfrachtet, wird es zu dem Klang, der realistisch ist. Ihr seid die letzte Autorität, ihr seid die Einzigen, die was dazu sagen können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich noch nie jetzt großartig den Sound selber mir zusammengebaut, außer vielleicht mal Wasser eingeschenkt, in der Tasche geraschelt, mit Blättern, also Papier geraschelt oder so. Aber ich finde es immer so lustig, wenn man dann in der Sounddatenbank sucht. Und ich hatte zum Beispiel mal den Fall, dass ich einen Knochenbruch Sound designen musste. Lux. Und also erstens ekelhaft, kann ich keinem empfehlen, sich das anzuhören. Aber habe da natürlich einfach erstmal eingegeben, sowas wie Breaking Bones. Und dann hörst du das und denkst so, so klingt das?
Hm.
Nee. Und ich weiß nicht mehr, was ich dann improvisiert habe, aber ich glaube, ich bin dann irgendwie bei Holz oder so gelandet, weil ja manche Sachen klingen einfach nicht so, wie man sie aus der Realität kennt. Stichwort Pferde.
Stichwort Schlossknacken. Das klingt null danach, wie du es erwartest.
Knochenbruch ist Sellerie oder Karotten.
Ja, stimmt. Das
funktioniert auch recht gut.
Oder was auch ganz gut ist, der Rubikswürfel.
Ja.
Einfach so.
Also ich benutze das mit dem Verfremden relativ oft tatsächlich. Was aber eben auch daran liegt, dass ich halt bestimmte Sounds habe und möchte, dass sie anders klingen. Also beispielsweise bei uns ein ganz wichtiges Thema sind Münzen. Wenn irgendwer mit Geld bezahlt für irgendwas. Und ich habe mal eine ganze Menge Münzen aufgenommen für ein Hörspiel. Alles Mögliche mit diesen Münzen. Münze in Sack, Münze in die Tasche stecken, Münze von Hand zu Hand geben, auf den Tisch schmeißen und so weiter und so fort. Und das waren aber immer halt so 50 Cent Münzen oder 20 Cent Münzen oder so. Und die klingen ja halt klein. Also es sind halt so ein ganz kleines, helles Geräusch. Und jetzt bezahlt aber jemand mit irgendwelchen Golddublonen. Und dann ist ein ganz, ganz einfacher Trick, um das Ganze zu machen, dass man den Sound einfach tiefer macht. Also dass man einfach dafür sorgt, dass man die Höhen rausnimmt und den halt tiefer klingen lässt. Und schon klingt es nach einer größeren Münze. Und das lässt sich genauso gut auch anwenden, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine Absperrkette nehme und möchte, dass sie wie eine Ankerkette klingt, also wie was viel, viel Größeres, Gewaltigeres. Dann, dass man es eben einfach tiefer macht, weil größere Gegenstände halt einfach tiefere Töne erzeugen. Das kennen wir aus der Realität ja so. Und das ist zum Beispiel so ein Effekt, den ich, glaube ich, so oft benutze ständig. Aber was zum Beispiel auch geht, sind so Sachen wie, wenn man Geräusche hat, die gar nicht mehr richtig zuzuordnen sind. Zum Beispiel wollte ich mal eine Höhle machen und in dieser Höhle wollte ich halt irgendwie so ein dumpfes Grollen haben, so ein Rumpeln, irgendwas, was mehr oder weniger für die Atmosphäre nur zuständig war. Und dann habe ich mir ein normales Frühstückbrettchen genommen und habe ein paar leere Tassen und Gläser draufgestellt und habe das Ganze geschüttelt oder so ein bisschen bewegt, wie so ein Erdbeben das machen würde vielleicht. Und dann hatte ich halt so ein Klack, 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 Klack von diesen Tassen und Gläsern und Tellern und was ich noch alles draufgepackt habe. Und wenn ich diesen Sound einfach genommen habe und auch wieder tiefer gemacht habe, runtergepitcht habe und länger gezogen habe, also verlangsamt habe, dann hörte man gar nicht mehr dieses einzelne Klacker, sondern dann wurde das zu so einem undefinierbaren, dumpfen Grollen. Und so kann man einfach manchmal an irgendwelchen Reglern ziehen und einfach mal machen. Und das ist auch, glaube ich, das so, also zumindest aus meiner Sicht, ist das auch eines der Hauptelemente von Sounddesign, dass man halt Sachen ausprobiert und sich gar nicht, also man kann sich einen Kopf machen darum und das ist auch gut so und ich glaube, irgendwann macht man das auch. Aber ich glaube, gerade wenn man anfängt, man kann einfach sehr viel rumspielen und schauen, was passiert sozusagen.
Also das ist auch ein wahnsinnig kreativer Prozess, es macht sehr viel Spaß, weil es lässt sich so viel, das ist so wie Knetmasse, da lässt sich so viel draus machen. Ich erinnere mich an ein Hörspiel, wo es auch um das Thema Zeitempfinden ging und da habe ich auch Geräusche genommen, die habe ich so stark verlangsamt, dass sie dann eigentlich zu Atmo geworden sind. Also das waren dann ein zerspringendes Glas, das dann irgendwie auf, ich weiß nicht, aufs 50-fache verlangsamt und dann hört man einfach wirklich so jedes einzelne Klingen wie so ein Glockenklang und das war dann eine ganze Welt, die dann aus einem einzigen Geräusch oder aus zwei Geräuschen geworden ist und das war sehr sphärisch dann. Und es war nicht schwer, also
ich hatte mir irgendwann mal zu den Münzen, wir hatten irgendwann mal hier mit den Kindern so eine halbe Stunde Aufnahmesituation, wo wir haben ein Holzbrett auf den Boden gelegt und haben schweigend Mau Mau und Kniffel gespielt. Und vorher gab es so komische, wie heißen die Dinger? Nicht Münzen, aber so übergroße Wertmarken aus Metall. Wir brauchten ja auch nicht so viele davon. Und wir haben das einfach mal aufgenommen. Und irgendwie ein Mikro nah dran, ein Mikro weit weg. Ich glaube, wir haben es am Ende nie benutzt, aber das ist für Rollenspiel-Podcasts, also im Idealfall, Citation needed, haben die ja Hörer und Hörerinnen. Und die kann man mit sowas einfach auch ganz einfach da ins Boot holen. Also die haben ja auch total Spaß daran, bei sowas mitzumachen.
Ja.
Ich glaube, wenn man ein bisschen öfter aufnimmt, dann lohnt sich, sich ein Mikrofon zu besorgen, das auch ein bisschen besser den Frequenzbereich abdeckt. Das muss nicht ein super teures sein, aber ein bisschen mehr als ein Handy-Mikro lohnt sich. Also da hört man den Unterschied.
Das Gear-Acquisition-Syndrom schlägt im Podcast-Bereich ja so oder so mittelfristig durch. Da führt keinen Weg drumherum. Man will das nicht unbedingt, aber irgendwann hast du einfach ein zweites, ein drittes, ein viertes Mikrofon und vielleicht auch irgendwas, um mobil aufzunehmen. Wobei mittlerweile wahrscheinlich auch die meisten Handys gehen würde. Aber dann hast du, also ich gehe in letzter Zeit jetzt hier 2021, Pandemie und so weiter, nicht so richtig viel unnötig durch die Gegend, aber ich habe hier schon irgendwie Stativ, mobiles Aufnahmegerät, so ein Shotgun-Mikrofon, nur für den Fall, dass ich meine Eichhörnchen aufnehmen will. Also Leute, die jetzt neu dazukommen, Soundscape sind wirklich echt niedrig hängende Früchte, vor allem du bereitest das einmal vor und dann kannst du viele Elemente davon immer weiter verwenden. Dann hatten wir die Action Sounds, also irgendwas passiert, du machst was damit. Ein Punkt, der mir total abgeht, ich finde das total faszinierend bei anderen Leuten, ich persönlich, ich krieg's einfach nicht hin, aus, wie gesagt, ich kann es nicht kategorisieren, sind diese Stimmungssounds und Musik. Habt ihr da irgendwas, was ihr Leuten an die Hand geben könnt? Frage für einen Freund.
Also wir haben da tatsächlich, ich sag mal, angefangen, uns so eine Datenbank ja zusammenzuschustern. Und die war halt aufgeteilt in Sounds, Ambience und Musik. Und die Musik haben wir dann natürlich immer nach so Situation, Stimmung gegliedert. Also ich weiß nicht, die Ordner heißen dann so emotional, episch, weiß ich auch nicht, Western. Und das hat auf jeden Fall schon mal geholfen. Aber ich habe mich auf jeden Fall dabei erwischt. Also irgendwann kennt man ja diese Musikstücke einfach. Und ich habe mich dann gerade zum Ende hin doch immer dabei erwischt, dass ich dann immer neue Musik recherchiert habe, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, nee, das ist schon alles da gewesen. Ich brauche was Neues. Und da bin ich zumindest mit Epidemic Sound immer relativ gut gefahren, weil das wirklich immer relativ einfach war, da was Neues zu finden.
Aber ist das dann so, dass man wirklich jedes Mal, wenn man denkt, okay, hier könnte irgendwie Musik stimmungsvoll drunter passen, einfach von null anfängt und sich, keine Ahnung, ich meine, wonach sucht man denn dann da? Es hat mir mal jemand einen Tipp gegeben, ich habe mir bei verschiedenen Stellen mal Musik runtergeladen, CC0-Lizenz, einfach so, was man hat, das hat man und weggespeichert. Aber ich finde halt aus Verrecken nicht das, was ich finden will da drin, weil die überhaupt nicht kategorisiert sind in der sinnvollen Art und Weise.
Also, ich habe ja schon anfangs gesagt, dass ich da auf jeden Fall immer relativ viel Zeit investiert habe. Aber bei Epidemic Sound ist das einigermaßen gut kategorisiert sozusagen. Also du gibst, weiß ich auch nicht, du gibst jetzt ein Happy Instrumental und dann werden dir quasi immer schon so Schlagwörter vorgeschlagen, die halt in eine unterschiedliche Richtung gehen. Also das steht dann meinetwegen sowas wie Gitar oder Summer oder Emotional. Und bei mir hat es echt immer sehr gut geklappt, sich da durchzuklicken. Ich bin dann aber auch immer so vorgegangen, ich habe mir das dann irgendwie 15 Sekunden angehört und dachte so, ja, okay, ist super, probiere ich mal aus. Dann reingezogen. Manchmal hat man dann natürlich das Problem, dass das nicht mehr so gut passt, aber meistens hatte ich Glück. Also ist schon machbar.
Ja, ich bin da eher so die Schiene gefahren von, ach, ich höre es mir 3 Stunden lang an. Also jetzt nicht irgendwie verschlagwortet oder sowas, sondern wir haben auch mal günstig Musik erstanden. Als Bundle gab es das mal irgendwie für ein paar Euro ganz viel Musik. Und ich höre halt dann einfach in jedes Stück mal rein und dann gucke ich, ob das gerade passt oder nicht. Also das ist wahrscheinlich die ineffektive Variante. Aber ja, ich glaube, Alternative ist, ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie man es besser machen kann, weil das ist ja so ein bisschen bei Sound ein Problem. Man muss ja erstmal reinhören. Man kann den sich ja zwar als Waveform angucken, aber das sagt mir dann meistens ja auch nicht so super viel über so eine Musik aus. Mhm. Und ja, das ist dann so ein bisschen Ausprobiererei.
Also für Hörspiele, irgendwann war ich so frustriert von den Lizenzen und von der Verfügbarkeit von wirklich lizenzfreier Musik und dass ich angefangen habe, selbst zu komponieren. Also das war dann auch so was sich selbst beibringen und wie macht man ein Thema und so weiter. Ist auch sehr befriedigend, aber dauert, bis man das richtig hat. Also das ist aber wirklich eher ein Hörspielthema, weil ich glaube nicht, dass sich das lohnt, für kleine Szenen was Eigenes zu komponieren, außer man ist eh schon im musikalischen Bereich unterwegs. Deswegen würde ich da auch eher auf halt lizenzierte Sounddatenbanken zurückgreifen, schauen, was da finanziell am günstigsten ist, welches Abo-Modell oder so.
Mir blieb ja kurz das Herz stehen, als du das Thema Selbstkomponieren angesprochen hast. Ich so, das gibt's ja auch noch. Oh Gott.
Das ist auch eine eigene Welt für sich. Also.
Und das habe ich mir vorher nie zugetraut. Also es war wirklich so, wirklich Achillessehne. Sound finde ich geil, aber Musik, oh mein Gott, ich weiß ja nichts von Musiktheorie und so. Und dann, aber auch dort ist es einfach mal machen. Und am Anfang klingt's schrecklich und mit der Zeit wird's halt besser.
Ist auch mal die Frage, ob man es braucht, ne?
Ja. Nö, sag ich jetzt einfach mal so. Aber schön wäre schon.
Also wir haben zwar nicht selbst komponiert, aber wir haben auf jeden Fall ab und zu mal Gebrauch von musikalischen Menschen gemacht. ich erinnere mich da an eine Szene, in der Mundharmonika gespielt werden musste, so, und da haben wir dann einfach einen Kumpel gefragt, ob der das mal für uns machen kann. Der ist dann hergekommen, hat sich vors Mikro gesetzt und einfach mal losgespielt. Oder auch wenn man Gesang braucht, finde ich, ist irgendwie auch ein sehr heikles Thema, weil wir hatten jetzt aus dem Team alle nicht die schönsten Singstimmen und haben dann eben auch einfach mal so rumgefragt, kennt wer jemanden? Und dann hat man ja meistens auch relativ schnell jemanden an der Hand. Und das ist natürlich auch immer noch ein guter Tipp. Also einfach mal nachfragen, ob im Umkreis oder im Freundeskreis irgendwie jemand ist, der da weiterhelfen kann.
Die Leute sind auch total begeistert oft. Also bei uns ist es so, inzwischen ist die Musik größtenteils von uns selbst, was aber einzig und allein, und alle Credits gehen an ihn, dem Julian zu verdanken ist bei uns, der Musik studiert hat, jetzt fast fertig ist und einfach ja einen unglaublichen Spaß daran hatte, Stücke zu komponieren. Und das hat sich super gut ergeben, dass man sich zufällig mal getroffen hat, gequatscht hat und es dann hieß so, was, du machst Musik? Ach was, ihr macht einen Podcast? So, und ja, das kann manchmal einfach eine glückliche Fügung sein oder einfach mal rumzufragen, ob es nicht Leute gibt, die in irgendwelchen kreativen Bereichen unterwegs sind, vielleicht auch im Sounddesign, und die einen da eben unterstützen können.
Ja.
Wir haben eine Person bei uns in der Runde, die mehr so im Hintergrund eigentlich da ist und sich ab und zu mal im Discord beteiligt, aber hatte die nicht hundertprozentig so auf dem Schirm, wenn ich ehrlich bin. Und dann ist sie in der Spielrunde mal eingestiegen und plötzlich fing die an, hab hier mal Musik komponiert, vielleicht könnt ihr das nehmen, keine Ahnung. Und dann fing die an, plötzlich nach jeder Episode für die nächste Episode so badenmäßig die Handlung der letzten zusammen zu singen. So, wow, okay, das man weiß teilweise gar nicht, was man dafür Schätze so in der Hand hat, oder nicht in der Hand, aber an der Hand. Das war doch. Was ich vielleicht auch für den Einstieg empfehlen kann, das habe ich hier mit den Kindern mal angefangen. Schnappt euch vielleicht mal einen Film oder eine kurze Sequenz aus dem Video, schmeißt die Tonspur weg und vertont das neu. Das ist auch, wenn man sich mal so in diversen Sounddesign-Foren, Reddit oder sonst irgendwas anguckt, so ein beliebtes Ding, dass man sich irgendwie einen Trailer von irgendwas schnappt und dann mal selber macht. Das macht Spaß, tatsächlich. Es ist ein bisschen schwierig mit den Dialogspuren, weil entweder spricht man die immer so mit verstellter Stimme selber ein, was ein bisschen albern klingt, oder nimmt halt einfach irgendwas, wo gar nicht groß gesprochen wird. Also was ich damals genommen habe, war der Film Contact, Jodie Foster. Und da gibt es am Anfang so eine Szene, wo irgendwie das Signal der Außerirdischen kommt und sie rollt mit ihrem Bürostuhl durch die Gegend, klackert ein bisschen auf der Tastatur rum, greift zum Telefon oder sowas. Da kann man sich vielleicht mal so im stillen Kämmerlein für sich alleine mal so ein bisschen dran austoben. Was auch total faszinierend, also manchmal gibt es ja so Erfahrungen, die den Blick auf die Welt fundamental verändern. Und bei mir war das die Erkenntnis, dass in den Filmen, die man so sich anguckt und anhört, praktisch nichts von dem, was ihr hört, aus der ursprünglichen Aufnahme stammt. Also die Umgebung sowieso nicht, die Regieanweisungen und was fliegt da halt raus, teilweise auch nicht die Dialoge. Und wenn man sich mal so ältere Filme anguckt, dann sieht man das plötzlich deutlicher, weil das Timing nicht stimmt. So aus der Zeit noch, bevor das alles digital war, dann fällt irgendwie ein Besen um, aber das Geräusch ist zu spät oder zu früh. Oder Leute blicken zum Telefon eine halbe Sekunde, bevor es klingelt. Ich sag's ihnen, wie es ist, Fernsehen ist Beschiss, wie Oliver Welke immer so schön gesagt hat. Einfach ausprobieren, also da gibt's keine Regeln oder sonst irgendwas. Ich würde sogar so weit gehen, ich habe mit Sounddesign-Elementen angefangen, bevor ich das als Podcast veröffentlicht habe, in anderen Rollenspielrunden. Einfach, du bereitest das vor, du hast ja als Spielleitung eine grobe Vorstellung, was so in den nächsten Stunden Sitzungen passieren wird. Und ja, dann mach das einfach mal. Einfach, sei es nur Meeresrauschen fürs für irgendwas oder irgendein Bazar, ein Viehmarkt irgendwo am Arsch der Heide für deine Wüstenstadt oder sowas in der Art. Einfach auf den Geschmack kommen. Oder habt ihr vielleicht noch irgendwas, von denen ihr heute sagen würdet, wenn ihr mit eurem früheren Selbst Kontakt aufnehmen könntet und alles Wichtige weglasst, was ihr eurem früheren Selbst vielleicht sagen wollt, was man vielleicht gerne gewusst hätte, auf dem Schirm hätte oder wo man Umwege gegangen ist, die im Nachhinein gar nicht so lehrreich waren. Weißt du, bestimmte Software, die ihr genutzt habt, die ihr heute nicht mehr verwenden würdet.
Etwas, das wirklich wichtig ist, Organisation ist echt wichtig. Also wie organisierst du deine Ordner, wo du die einzelnen Zwischenabmischungen, die Sounds, die einzelnen Szenen ablegst, alles immer schön anschreiben, dann die einzelnen Spuren, wo, in welchem Audioprogramm du auch arbeitest, also einzelne Spuren, du wirst wahrscheinlich, also du möchtest vielleicht irgendwo eine Gruppe machen oder da dann einen Effekt drüber legen, und wenn du das richtig organisiert hast, dann ist das auch viel einfacher. Es ist unglaublich mühsam, wenn du merkst, oh, ich habe einen Sound auf der gleichen Spur wie das andere, die sind aber unterschiedlich laut und das eine soll einen Hall haben, das andere nicht. Also von vornherein gleich richtig sauber sortieren und richtig anschreiben.
Das notiere ich mir für mich selbst, ich mache das nämlich heute noch falsch.
Wenn du mal 70 Spuren hast, dann bringt das was.
Das stimmt. Mein Tipp an ein früheres Selbst, mach dir Projektordner, in denen auch wirklich alles drin ist, was du haben willst. So im Eifer des Gefechts habe ich das in den frühen Episoden schon mal gehabt, dann fehlte mir irgendwie ein bestimmtes Geräusch. Kein Problem. Freesound runterladen, genau das Ding, geil. Zieh es in das Projekt rein, ohne es vorher in den Projektordner zu speichern. Mhm. Und nachdem das alles fertig ist, löscht man halt irgendwann mal vielleicht seinen Download-Ordner, und plötzlich, wenn du dieses Projekt nochmal öffnest, quäkt dich das Programm an. Was? So kann ich nicht arbeiten? Dateien fehlen? Wie stellst du dir das vor? Ja.
Also ich glaube, gerade bezogen auf Pen & Paper Podcasts, was mir aufgefallen ist nach einer Weile, und ich meine, wir sind, glaube ich, alles Leute, die gerne auch dann ein bisschen, ne, hier noch ein Sound und da noch ein Sound und ach, das klingt ja auch noch gut. Aber trotzdem, manchmal muss man sagen, weniger ist mehr. Also gerade wenn es eben darum geht, eine Handlung zu akzentuieren oder sowas, dann wirkt manchmal dieser eine Sound, der dann, keine Ahnung, das Knarzen der Tür in der dunklen Festung, irgendwie sowas, wirkt viel, viel stärker, wenn man nicht noch ganz viel drumherum hat, was irgendwie hier noch tropft und da noch quietscht und keine Ahnung was. Und da spart man sich auf eine Art Zeit, Mühe, Nerven vielleicht auch. Und ja, wie gesagt, manchmal eskaliert man so ein bisschen im Sounddesign. Das ist auch gut, macht auch Spaß. Aber oft ist es eben so, dass man auch durchaus mit wenig Aufwand viel erreichen kann.
Ich glaube, ich habe das akustisches Theaterschminken genannt beim letzten Mal. Also wenn es auf dem Viehmarkt spielt, ja, dann ist es vielleicht realistisch, dass da Esel und Schafe und Kühe und Enten und Hühner und was nicht alles drin sind. Aber es macht's halt auch wirklich voll. Und ich kenne das von ein paar Leuten, die im nicht neurotypischen Bereich unterwegs sind, und die sind von so einer Kakophonie teilweise einfach echt überfordert, weil es da so viel Dinge plötzlich in ihren Ohren gibt, die wahrzunehmen sind.
Mhm. Also ich glaube, wenn ich meinem früheren Ich etwas sagen müsste, das klingt jetzt vielleicht etwas pathetisch, aber dann würde ich wirklich sagen, nicht zu verkopft und zu technisch sozusagen rangehen. Also ich habe mir wirklich quasi beim ersten Onboarding, glaube ich, 2,5 DIN A4 Seiten Notizen gemacht und war so, klicke das und dann klicke das, dann passiert das, aber vergiss vorher nicht, hier zu klicken. Und das bringt natürlich gar nichts, weil als ich dann mal 3 Wochen lang kein Sounddesign gemacht habe und mir diese Notizen wieder angeguckt habe, war ich so, ich verstehe nichts mehr. Und also ich kann für mich wirklich nur sagen, einfach loslegen, einfach machen und man lernt es dann sowieso von, also ganz automatisch. Deswegen keine Angst haben und nicht denken, ich kann das nicht, sondern einfach loslegen.
Und Leuten zeigen, Feedback holen.
Ja, absolut.
Das hilft immer.
Lob abholen.
Total.
Ich glaube, einen letzten Tipp hätte ich noch. Wenn man anfängt zu recherchieren, okay, aber jetzt mal ganz praktisch, welche Software nehme ich denn dafür? Wenn du dich im Netz darüber informierst, dann wirst du Software empfohlen bekommen von Leuten, die die Software bedienen können.
Mhm.
Und wenn du dir die installierst, dann bist du erschlagen von Buttons und Bedienmöglichkeiten. Also im Zweifel, nimm dir eine Software, die du schon kennst oder auch eine, die, ich will das A-Wort nicht sagen, aber ich glaube, relativ viele haben schon mal hier und da was mit Audacity gemacht. Installiert euch auf keinen Fall die Version nach 3. Im Zweifel nimm eine Software, mit der du klarkommst, weil es hilft am Ende keinem, wenn es einfach nicht passiert, weil man wieder so eine weitere Hürde zu nehmen hat auf dem Weg dahin.
Ja.
Ansonsten fürs Protokoll, ich benutze Reaper.
Vanilla oder auch Ultraschall?
Ultraschall. Aber im Grunde würde in dem Kontext beides gehen.
Ja, würde ich eher, also für Sounddesign würde ich auch eher die Vanilla-Version empfehlen als für, also für Dialog ist Ultraschall auch toll. Für Sounddesign bin ich da schon an die Grenzen gekommen. Aber für den Einstieg kein Problem.
Ja.
Ja, wir haben mit Audition, um das auch noch kurz reinzugeben, wir haben mit Audition angefangen. Wenn man die Adobe Suite sowieso da hat, dann liegt das ja irgendwie nahe. Inzwischen, ich persönlich bin aber auch bei Reaper, aber auch in der nackten Variante.
Okay. Ich glaube, dann hätten wir soweit einen groben Überriss bekommen. Wenn noch irgendwelche Fragen sind, ich werde auch noch dann die Links in die Shownotes der Episode packen. Wenn noch Fragen sind, meldet euch einfach. Entweder bei uns oder bei den Leuten, die werden dann entsprechend auch zur Episode verlinkt sein. Und ja, weiß nicht, habt ihr noch was? Sonst würde ich jetzt den Soundeffekt vom Deckel drauf einspielen.
Also ich habe noch ein paar Ressourcen, wenn ihr, ich weiß nicht, die kannst du auch in die Shownotes packen,
ja,
musst du
raus
sagen, ob du die jetzt hörst.
Klar.
Also ich habe ein paar Folgen auf dem Holzweg-Podcast, wo ich so ein Sounddesign erklärt habe, das sind die Sound-Explorer-Folgen, die könnte ich da mal reinstellen. Dann gibt's eine Aufnahme von einem Podstock-Vortrag, der auch genau darum geht, wie kommt man ins Sounddesign rein. Und dann gibt's eine Reihe von Videos, die ich zusammen mit dem Kai Du gemacht habe zu Hörspielproduktion. Da ist auch sehr viel Sounddesign drin. Das ist von der Geschichtenkapsel produziert. Und es sind, glaube ich, irgendwie 8 Videos, wo wir so zeigen, wie entsteht dann so eine Szene in einem Science-Fiction-Hörspiel.
Eine Geschichtenkapsel kann man sowieso nochmal separat erwähnen. Das ist ein Podcast-Projekt, die Hörspiele produzieren. Da ist der Output in letzter Zeit ein bisschen runtergegangen, aber ich sehe das im Hintergrund, dass die immer noch an Sachen arbeiten. Und das ist auch niedrigschwellig, sich da einfach mal zu melden und zu sagen, ich komme hier gerade aus dem Wald, ich habe keine Ahnung von nichts. Und die nehmen dann liebevoll an die Hand und führen dann auch im Zweifel da so ein bisschen rein.
Ja, also meine Hörspiele sind auch bei der Geschichtenkapsel entstanden. Und ja, großartige Community ist im Moment erhalten. Ziemlich ruhig geworden, aber es gibt immer wieder neue Generationen von Leuten, die sich den Geschichtenkapselhut anziehen.
Unter anderem die Person, die ich vorhin erwähnt habe mit, ich habe da mal Musik und ich habe da mal Verse gemacht, hat da gerade ein etwas größeres Projekt gestartet, in dem sie ein Buch komplett als Hörspiel produzieren möchte. Ich freue mich drauf. Okay, dann, ich bin super dankbar, dass es euch gibt. Ich höre gerne, was ihr produziert. Ich bin euch wahnsinnig dankbar, dass ihr hier zu Gast gewesen seid. Und ich wünsche euch alles erdenklich Gute auf dem weiteren Lebensweg.
Danke für die Einladung.
Ja, danke, dass wir da sein durften.
Vielen Dank.
Liebend gern.
Bis ein anderes Mal.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.